SRF 2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
Wir sprechen heute über Frauen, die sich in der Wissenschaft durchsetzen, über Lärm im Meer und wie sehr er schadet. Und über Maschinen, die versuchen, so intelligent zu sein wie Menschen. Das ist das Wissenschaftsmagazin auf Radio SRF und ich bin Katrin Zwöfel. Am 7. Februar 1971 war es beschlossene Sache. Schweizerinnen dürfen seitdem auf Bundesebene abstimmen und wählen. Die Schweiz war damit, vorsichtig gesagt, etwas spät dran. Wir nehmen dieses halbe Jahrhundert Frauenstimmrecht zum Anlass und fragen dort nach, wo unsere Berichte fast immer herkommen, also dort, wo Forschung gemacht wird und Lehre. Wie sieht es da zurzeit aus in puncto Gleichberechtigung, Chancengerechtigkeit und, ja, Frauen in Führungspositionen? Ich habe darüber mit Miriam Crane gesprochen. Sie ist Ärztin, Professorin und leitet als Hormonforscherin eine Forschungsgruppe am Unispital Basel. Als erstes wollte ich von ihr wissen, ob sie jetzt nach 20 Berufsjahren überrascht ist, wie wenig sich getan hat in Sachen Frauenrechten oder eher überrascht, wie viel sich getan hat.
Ich glaube, es ist auf der einen Seite wirklich viel passiert bezüglich Teilzeitstellen, die es vor 20 Jahren einfach absolut noch nicht gab. Und es ist auch von den Chefen her noch sehr viel mehr Verständnis für Teilzeitarbeit, für Schwangerschaften, für Mutterschaftsurlaub, verlängerten Mutterschaftsurlaub und so weiter. Also das hat sich extrem geändert. Auf der anderen Seite hat sich wiederum wenig verändert, wenn man schaut, wie viele Frauen es hat, eben als Chefärztinnen oder Professorinnen. Das sind eben trotzdem nicht sehr viele.
Sie haben eine eigene Forschungsgruppe, das war, habe ich gelesen, zu Anfang ein reines Frauenteam. Ist das immer noch so und wenn ja, warum?
Ja, ich habe mit einem reinen Frauenteam angefangen und mehr oder weniger ist es immer noch so. Ich habe in der jetzigen Forschungsgruppe sind wir, glaube ich, 15 oder 16 Frauen und ein junger Kollege. Und ich hatte immer wieder ein oder zwei Männer in der Forschungsgruppe, aber mehrheitlich ist das immer noch weiblich. Also ich glaube eigentlich, dass eine Mischung das Optimale ist. Und ich habe mir das auch nicht aktiv so zusammengestellt, sondern es bewerben sich bei mir einfach sehr viel mehr junge Frauen. Und ich glaube, das hat den Grund, dass jüngere Frauen sich vielleicht auch angezogen fühlen durch eine Chefin, die ihnen vorleben kann, dass es möglich ist, Karriere und Familie zu verbinden. Aber ich glaube, an sich ist die Mischung von Männern und Frauen in einem Team das, was den Erfolg ausmacht.
Kann man denn sagen, dass ein Team sich vielleicht verändert, wenn Frauen es leiten oder Frauen die Mehrheit darstellen?
Ich glaube schon, dass Frauen in ein Forschungsteam einfach andere Aspekte reinbringen. Frauen arbeiten vielleicht wirklich mehr in teambasierten Strukturen, weniger als in personenzentrierten Strukturen. Ich erlebe das als sehr konstruktiv. Die Frauen sind auch sehr hilfsbereit. Es ist weniger vielleicht dieses Gerangel um wer ist Nummer eins und wer ist Nummer zwei. Aber das ist natürlich sehr generell gesagt.
Jetzt, die Medizin ist ja schon speziell als Beispiel. Noch im Studium sind es wirklich mehr Frauen als Männer. Und das verliert sich ziemlich schnell, je weiter nach oben man in der Hierarchie klettert. Sie sind also als Professorin immer noch Teil einer kleinen Minderheit. Kann man das sagen, was die jungen Frauen ausbremst auf diesem Weg von mehrheitlich weiblich im Studium und dann verliert sich das so stark?
Ja, eben ich glaube, dass es da auf der einen Seite strukturelle Gründe gibt und auf der anderen Seite sich die Frauen auch selbst in die Pflicht nehmen müssen. Strukturelle Gründe sind sicher, die Spitäler, Medizin ist nach wie vor sehr hierarchisch aufgebaut, sehr männerdominiert, was per se für die Frauen etwas weniger attraktiv ist. Die Ausbildungszeit als Ärztin ist sehr lang, länger als andere Ausbildungszeiten. Die Arbeitszeiten sind lang, sowohl in der Ausbildungszeit als auch nachher. Und es gibt wenig Rollenmodelle. Das sind die strukturellen Gründe. Und dann habe ich gesagt, dass die Frauen sich auch mehr selbst in die Pflicht nehmen müssen. Und ich glaube, da ist ein Grund, dass Frauen einfach generell etwas weniger Selbstvertrauen haben als Männer. Und sehr viel schneller sagen, das kann ich sowieso nicht. Sich auch vielleicht schlechter verkaufen, viel bescheidener auftreten. Und das kann in einer Berufungskommission natürlich auch wieder ein Grund sein, gerade wenn in dieser Kommission keine Frau sitzt, dass eher der Mann gewählt wird. Und ich glaube auch, und das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, dass oft dann halt im entscheidenden Moment trotzdem die Familie über der Karriere steht. Ich glaube, allgemein ist Macht und Geld immer noch den Frauen weniger wichtig als den Männern. Und wenn sie in einem guten Umfeld sind, und das trifft jetzt auf mich auch zu, dann bin ich sehr glücklich als Nummer zwei und muss nicht unbedingt die Chefin sein.
Sie haben es gerade Ihre Position nochmal angesprochen. Sie können zwar nicht die ganze Welt verändern und auch nicht das ganze Unispital Basel, aber Sie können gewisse Dinge selber entscheiden und gestalten. Was können Sie tun?
Ja, also eben, ich glaube, eines ist, dass man vorleben kann, dass es geht und dass man dabei auch glücklich und befriedigt ist beim Arbeiten. Ich glaube, das andere, und das ist mehr eine strukturelle Änderung, und die Universität und das Unispital sind durchaus auf dieses Thema jetzt sensibilisiert, ist, dass man die Ausschreibungen zum Beispiel für eine Professur wirklich auch frauenfreundlicher gestaltet, mehr auf die Ansprüche der Frauen eingeht. Als Beispiel waren früher alle die Ausschreibungen in so Bullet Points gefasst und man hat gesehen, dass Frauen dazu neigen, diese Bullet Points abzuarbeiten. Und wenn einer der Punkte nicht auf sie zutraf, dann hat sie sich nicht beworben. Und Männern ist das egaler. Und deswegen macht man das jetzt weniger in Bullet Points, sondern als konstanten Text. Oder man braucht auch Ausdrücke, die mehr die Frauen ansprechen als vielleicht die Männer. Also zum Beispiel, dass man nicht sagt, es wird verlangt, dass sie eine führungsstarke Persönlichkeit sind, sondern eher, sie sollen Verantwortung übernehmen, als Beispiel oder anderes. Und dann sollte man auch Frauen aktiv ansprechen und auf eine mögliche Stelle und ihr auch sagen, dass sie das kann. Und das ist auch etwas, was ich in meiner Gruppe immer wieder versuche zu tun, dass ich den Frauen das Selbstvertrauen gebe und sage, du kannst das und jetzt mach den nächsten Schritt. Und oft ist es dann irgendwann nach ein paar Jahren so, dass sie dann super happy in ihrer Karriere sind und nicht mehr verstehen können, dass sie sich das mal nicht zugetraut haben.
Miriam Christ Crane, Ärztin, Professorin und Hormonforscherin am Universitätsspital Basel. Das TV-Wissensmagazin Einstein beschäftigt sich kommenden Donnerstag übrigens auch mit dem Thema Frauen in der Wissenschaft. Sie begleiten Astrophysikerinnen. Ein Tipp von uns. Es lohnt sich. Donnerstagabend um 21.05 Uhr oder online auf srf.ch. Jetzt bin ich verbunden mit meiner Kollegin Katrin Capriz. Katrin, du hast einige wichtige wissenschaftliche Nachrichten aus dieser Woche ausgewählt.
Ja, und das machen wir heute kurz und knackig. Diese Woche veröffentlicht wurde eine Untersuchung zu Pestiziden in landwirtschaftlich bewirtschafteten Böden. Untersucht haben die Forschenden von der Schweizer Agroscope zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien und Frankreich, wie viele Pestizide sie auf konventionell bewirtschafteten Äckern und Feldern nachweisen konnten und wie viele auf biologisch bewirtschafteten Feldern.
Und?
Sie wurden überall fündig. Knapp 20 verschiedene Stoffe fanden sie im Durchschnitt auf konventionell bewirtschafteten Äckern. Aber auch die Felder im Biolandbau waren belastet. Weniger zwar, aber das selbst noch 20 Jahre nach der Umstellung auf biologische Landwirtschaft. Einige Pestizide bauen sich also erwiesenermaßen nur sehr, sehr langsam ab im Boden.
Wir haben immer wieder darüber berichtet, was Pestizide in Flüssen, Seen und im Grundwasser anrichten. Aber Pestizide in Böden, das Thema ist mir zumindest deutlich weniger präsent.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich auch deutlich schlechter untersucht. Die aktuelle Studie ist dann auch die wahrscheinlich umfangreichste bis jetzt. 100 Felder und Äcker hat sie untersucht. Und sie konnte auch zeigen, dass die Bodenmykorrhizen, das sind für Pflanzen besonders wichtige Pilze im Boden, die waren umso seltener zu finden, je mehr verschiedene Pestizide im Boden nachgewiesen wurden. Wie das genauer zusammenhängt, das wollen sich die Agroscope-Forschenden nun anschauen. Sie starten eine Reihe an Feldexperimenten, die aufzeigen sollen, ob die Pestizidrückstände auch wirklich die Ursache sind für die Schäden an der Lebensgemeinschaft im Boden.
Da hören wir also sicher bald mehr davon.
Ja, und dann habe ich außerdem ein kleines Corona-Update mitgebracht.
Ich bin ganz Ohr.
Da ist uns vor allem eine Studie aufgefallen, die liefert wichtige Zahlen für die Diskussionen darum, wie schlimm nun eigentlich wirklich eine Covid-19-Erkrankung ist. Aus insgesamt 14 Schweizer Spitälern liegen nun Daten zu den Patienten und Patientinnen vor, die während der Grippesaison 2018 und 2019 eingeliefert wurden, im Vergleich mit Menschen, die während der ersten Corona-Welle im Frühling 2020 eingeliefert wurden. Und dieser direkte Vergleich zeigte, Covid-19-Patientinnen und Patienten starben dreimal häufiger als Menschen, die mit einer Grippe eingeliefert wurden.
Das würde ja bedeuten, Corona ist ganz klar nicht einfach nur eine Grippe.
Und das sieht man auch am Alter der Erkrankten. Im Durchschnitt nämlich waren die Covid-19-Erkrankten einige Jahre jünger als jene, die so schwer an der Grippe erkrankt waren, dass sie ins Spital mussten. Weil Covid-19 immer wieder als ein Risiko für die alten und älteren Menschen fast schon abgetan wird, finde ich diesen Punkt auch noch sehr wichtig. Aber natürlich, diese Woche ging es auch ums Impfen.
Ja, die Schweiz hat Millionen weiterer Impfdosen bestellt, bei weiteren neuen Herstellern Novavax, CureVac unter anderem.
Ja, dazu hören Sie uns, liebe Hörerinnen und Hörer, ja fortlaufend in der aktuellen Berichterstattung. Was ich hier noch mitgebracht habe, ist ein ziemlich schräger Jahrestag zum Thema Impfen. Vor genau 11 Jahren nämlich zog die renommierte Fachzeitschrift The Lancet jenes Paper zurück, das einen Zusammenhang zwischen der Masern-Mumps-Röteln-Impfung und Entwicklungsstörung bei Kindern bis hin zu Autismus nachgewiesen haben wollte.
Ja, die gehört, glaube ich, zu den Studien, die fast jeder und jede kennt, die sich mit dem Impfen auseinandersetzen, oder?
Ja, man kann es darum auch fast nicht oft genug sagen. Nicht nur konnte dieser Zusammenhang nie bestätigt werden. Es zeigte sich auch einige Jahre nach der Veröffentlichung des Papers, dass der Hauptautor Andrew Wakefield Geld bekommen hatte von Anwälten, die die Eltern autistischer Kinder vertreten hatten. Die Studie sollte also helfen, dass diese Eltern die Hersteller des Impfstoffs verklagen können. Außerdem wurde dem Hauptautor Wakefield unethische Forschungsmethoden nachgewiesen und seine Ergebnisse wurden offiziell als falsch deklariert.
Das ist schon verrückt, ne? Dieser Teil der Geschichte ist immer noch viel weniger bekannt.
Ja, eben darum dachte ich, bringen wir diesen unrühmlichen Teil hier nochmals. Leider ist es tatsächlich so, das Paper wurde nach seinem Rückzug fast noch bekannter, also öfters zitiert als vorher. Sein Einfluss auf die Diskussion Impfen oder Nicht-Impfen ist bis heute zu spüren.
Danke für diese Nachrichten aus der Woche, Katrin Capriz. So klingt das Meer über der Wasseroberfläche. Doch auch unter dem Meeresspiegel ist es nicht gerade leise. Wir Menschen tragen dazu unseren Teil bei mit Schiffsmotoren oder wenn wir mit lärmenden Maschinen nach Öl und Erdgas suchen. Eine Plage für die Tiere unter Wasser. Die, die sich damit auskennen, sagen, Lärm unter Wasser wird noch viel zu wenig beachtet und deshalb auch viel zu wenig eingeschränkt. Anita von Mund ist abgetaucht ins Thema und in die Geräuschwelt unter Wasser.
Die Ozeane sind voller Geräusche, auch natürlicherweise. Viele Tiere im Meer produzieren Geräusche, meist eher leise, wie hier ein Clownfisch. Doch andere, wie der nördliche Bootsmannfisch, balzen so laut, dass Schiffswände vibrieren. Und kilometerweit hörbar sind Wale, hier ein Orca. Mit ihren Lauten kommunizieren die Meerestiere und sie orientieren sich auch an den Geräuschen ringsum, sagt Carlos Duarte von der Kaust-Universität in Saudi-Arabien. Alle möglichen Meerestiere, von kleinen Muscheln oder Krebsen bis hin zu den Walen, seien stark geräuschabhängig, so der Ökologe, und daher auch stark beeinträchtigt durch den heutigen menschverursachten Lärm. Zu diesem Lärm gehört der Schiffsverkehr, der heute in allen Ozeanen dauerpräsent ist und kilometerweit zu hören. Etwas eingegrenzter, doch viel lauter sind die Schallkanonen für die Öl- und Gassuche. Oder militärische Sonare. Das seien nebst Baulärm in etwa die größten Lärmquellen, sagt Carlos Duarte, der mit einem internationalen Team die Auswirkungen von Lärm aufs Leben im Mittelmeer untersucht hat, anhand von Studien der letzten 40 Jahre. Heute könne man sicher sagen, Der menschverursachte Lärm hat stark zugenommen, so der Forscher. Dadurch sind die Lebensräume vieler Meerestiere geschrumpft. Denn die Tiere ziehen sich in ruhigere Gegenden zurück. Sie weichen dem Lärm aus.
The first reaction of marine animals to noise in the sea is one of avoidance.
Gerade jüngst habe sich das wieder bestätigt. Während des Covid-19-Lockdowns waren nun manche Lärmhotspots plötzlich ruhig. Und fast ebenso plötzlich wurden hier nun wieder Wale, Delfine, Haie beobachtet, die vorher jahrzehntelang verschwunden waren. Doch die Covid-19-Ruhe dauert nicht. Überhaupt können sich Meerestiere nirgends dauerhaft schützen vor dem weit wandernden Schall unter Wasser. Lärm ist daher eine starke Belastung. Er beeinträchtigt das Hörvermögen vieler Meerestiere, wie gut 90% der jetzt evaluierten Studien zum Thema belegen. Der Lärm übertönt auch Liebeswerbungen oder Feindeswarnungen und er führt zu Desorientierung. Etwa wenn Fischlarven nach dem Schlüpfen im offenen Meer treiben und ein sicheres Riff ansteuern wollen. Sie orientieren sich dabei nämlich an den Geräuschen des Riffs, ausgestoßen von dessen Bewohnern, bis hin zu den grasenden Seeigeln. Diesen Ruf des sicheren Riffs, so Carlos Duarte, können die Fischlarven nicht mehr hören, wenn es lärmig ist, und finden nicht nach Hause quasi. Das schränkt ihre Überlebensfähigkeit ein. Doch im Unterschied zur Überfischung oder Klimawandel werde diese Bedrohung der Meerestiere bis heute kaum wahrgenommen. Anders als bei den anderen Stressfaktoren fehle beim Lärm heute eine Politik, um die Belastung einzugrenzen, kritisiert der Forscher und fordert im Magazin Science endlich Verbindlichkeit beim Lärmschutz. Tatsächlich gebe es hier auch schon einen Anfang, sagt Nicolas Entrup von der Schweizer NGO Ocean Care.
Man hat sich verpflichtet, bis im Jahr 2020 einen sogenannten guten Umweltzustand für die europäischen Gewässer zu erreichen. Und einer der Parameter, die es hier zu berücksichtigen gilt, ist die Reduktion des Unterwasserlärms.
Das sei weltweit vorbildlich. Doch leider wurde das Ziel noch nicht erreicht, so Nicolas Entrup. Die EU-Mitgliedstaaten hätten sich bisher vor allem auf Lärmmessungen beschränkt. Zwar würden zunehmend mehr Staaten in Teilgebieten vorwärts machen, vor allem Frankreich, auch Spanien und andere. Zugleich aber forciere die Türkei oder Griechenland die lärmige Öl- und Gassuche im Mittelmeer. Auch das Vorbild EU muss also dranbleiben beim Lärmschutz.
Trompetende Bootsmannfische im Beitrag von Anita Vormont. Sie sprechen mit uns eigentlich jeden Tag. Und wenn es nur in der Hotline fürs Handy ist, der Straßenbahn oder am Bahnsteig. Maschinen sagen uns, wohin der nächste Zug fährt und wie viel Verspätung er hat. Doch man merkt sofort, da spricht kein Mensch. Das klingt einfach zu hölzern. Sprache so nachahmen, dass sie menschlich klingt, ist gar nicht so einfach. Dank künstlicher Intelligenz sind Forscher damit inzwischen schon ziemlich weit gekommen. Doch wirklich schlaue Kommunikation, die gelingt bisher immer noch, wenn überhaupt, uns Menschen. Christoph Drösser berichtet und macht erst einmal einen kleinen Abstecher in die Kinowelt der 1960er.
Hallo, Hal, hörst du mich? Hörst du mich, Hal?
Jawohl, Dave. Ich höre dich.
Öffne das Gondelschleusentor.
Es tut mir leid, Dave. Aber das kann ich nicht tun.
Mit Maschinen reden, das ist ein alter Menschheitstraum. Oder auch eine Horrorvorstellung. Der Computer Hal aus dem Film 2001 Odyssee im Weltall hatte zwar eine sanfte, warme Stimme, aber er hat nachher die Besatzung des Raumschiffs kaltblütig getötet. Dieser Dialog stammt natürlich von einem Drehbuchschreiber und gesprochen wurde der Computer in Stanley Kubricks Film von einem Menschen. Aber außerhalb der Filmwelt können Computer heute sinnvolle Dialoge mit uns führen? Für den Computerpionier Alan Turing war das ein Kriterium für künstliche Intelligenz oder KI. 1950 erfand er den nach ihm benannten Test. Wenn ein Computerprogramm uns in einem freien Dialog per Tastatur vorspiegeln kann, es sei ein Mensch, dann können wir es intelligent nennen. Das erste Programm, welches das im Ansatz schaffte, nannte sich ELIZA und wurde 1966 von dem Informatiker Joseph Weizenbaum programmiert. Dabei benutzte Weizenbaum einen Kniff, den er in einem Interview 2007 kurz vor seinem Tod beschrieb.
Und dann ist mir eingefallen der Psychiater. Und dass der Psychiater antwortet, was der Patient sagt, ach, sagt vielleicht dann der Psychiater, an was anderes erinnert dich das? Nicht? Very clever. Nicht? Also dieser Psychiater, mit dem bleibe ich, nicht? Der versteht mich.
ELIZA spiegelt dem Nutzer oder der Nutzerin mehr oder weniger das zurück, was sie gesagt hatten, und die fühlten sich verstanden. Ein Beispieldialog.
Die Männer sind alle gleich.
In welcher Weise?
Sie gängeln uns immer auf die eine oder andere Weise.
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen?
Mein Freund hat mich hergeschickt.
Ihr Freund hat Sie hergeschickt?
Er sagt, ich sei meistens depressiv.
Es tut mir leid zu hören, dass Sie depressiv sind.
Es stimmt. Ich bin unglücklich.
Wir haben die Antworten des Computers von einer modernen Sprachsoftware sprechen lassen. Damals ging alles nur per Tastatur. ELIZA war natürlich nur ein simpler Trick. Das System wusste nichts über die Welt. Auch die Programme, denen es in den folgenden Jahrzehnten gelang, Menschen zu täuschen, basierten auf dem Prinzip, dass sie vorgefertigte Satzbausteine mehr oder weniger gekonnt zusammenfügten. Von Intelligenz keine Spur. Aber dann kam das Jahr 2018. Google stellte ein System namens Duplex vor, eine Art persönlicher Butler. Dem ruft man dann nur noch zu, Google, mach einen Friseurtermin für mich, und der Assistent oder die Assistentin ruft selbstständig im Friseursalon an. Hier das Resultat. Die erste Stimme ist die menschliche Mitarbeiterin eines Friseursalons. Die zweite ist Google Duplex.
So, how can I help you?
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Sure, give me one second.
Mm-hmm.
Die Zuhörer waren beeindruckt. Die Begeisterung mischte sich mit einem unguten Gefühl. Die Frau am anderen Ende der Leitung merkte zu keinem Zeitpunkt, dass sie mit einer Maschine sprach.
Okay, great. Thanks.
Great. Have a great day. Bye.
Auch der Informatiker Alex Weibel vom Karlsruher Institute of Technology war beeindruckt von dem System, allerdings weniger von seiner Intelligenz.
Denn wenn man sich überlegt, was das System eigentlich getan hat, es hat nicht nur die Frage-Antwort-Muster gelernt, sondern auch diese Ums und dieses well, let's see, maybe on Tuesday. Und wenn man sowas auch simuliert, dann wird das plötzlich so menschlich, dass man meint, man hat es mit einem Menschen zu tun, nicht?
Hatte Googles System den Turing-Test bestanden? Das System sprach ja immer noch über ein spezielles Thema und führte keinen freien Dialog. Aber es gibt inzwischen auch Software, die über praktisch jedes Thema reden kann. In den vergangenen Monaten hat vor allem ein sogenanntes Sprachmodell namens GPT-3 Schlagzeilen gemacht. Dem System gibt man einen Satz vor und es spinnt daraus eine Geschichte, ein Gedicht oder eine Zeitungsmeldung, die von echten Texten kaum zu unterscheiden sind. Miles Brundage von der Firma OpenAI, die das System entwickelt hat, erklärt, wie das funktioniert.
Ein Sprachmodell ist ein KI-System, das vorhersagt, welches Wort als nächstes in einem Text kommt. Das wurde ursprünglich von Linguisten und KI-Forschern benutzt, um große Mengen von Textdaten zu analysieren. Aber in den letzten Jahren hat man entdeckt, dass diese Modelle eine Menge von Fähigkeiten haben. Sie können Kurzgeschichten und Nachrichten schreiben, Chat-Konversationen führen, Wissensfragen beantworten. Wenn man in all diesen Fällen das nächste Wort vorhersagen kann, hat man ein paar sehr allgemeine Dinge gelernt und kann die Welt besser verstehen. Und wir können damit nützliche KI-Systeme bauen.
Facebook hat im letzten Jahr ein Dialogsystem namens Blender vorgestellt, das mit Hilfe dieser Technik Konversationen führen kann, die schon sehr plausibel und menschlich klingen. Hier ein Beispieldialog, umgesetzt mit einem Sprecher und einer Computerstimme. Der Mann ist der Mensch, die Frau die Maschine.
Hi, wie geht's heute?
Mir geht's gut. Wie geht es dir? Hast du ein Lieblingsessen? Meins ist Hummer.
Mir geht's auch gut. Ich esse am liebsten Kuchen. Ich habe mir gerade einen gekauft, weil ich auf der Arbeit befördert worden bin.
Gratuliere zur Beförderung. Hast du Hobbys? Ich spiele in meiner Freizeit gern Tennis.
Ich habe kein gutes Koordinierungsvermögen, deshalb treibe ich keinen Sport, aber ich spiele Gitarre.
Das ist toll. Ich wollte immer schon ein Instrument lernen.
Natürlich mag ein Computer weder Hummer noch bestimmte Arten von Musik. Das System simuliert einen Menschen und das zugegebenermaßen ziemlich gut. Aber ist es deshalb intelligent? Der KI-Forscher Alex Weibel ist eher skeptisch.
Also ich sehe das, was gegenwärtig passiert, eher als die Illusion des Intelligenten anstelle des Intelligenten selbst. Kann man damit Sinnvolles tun oder ist das gefährlich? Sinnvolles tun mit Sicherheit. Die Menschen werden sich daran gewöhnen, dass es halt immer nur noch Bots sind, mit denen man dann redet. Und wenn man die Unterscheidung jetzt nicht mehr so sieht, dann stört einen das nicht unbedingt, solange ich das relativ effizient tun kann, was ich will, meine Pizza bestellen oder sonst etwas. Es ist mir eigentlich wurscht, ob das jetzt nur ein Bot ist oder was. Ja.
Wird uns das wirklich egal sein? Wird der Dialog mit der Maschine für uns so selbstverständlich werden, wie das Gespräch mit einem menschlichen Gegenüber? Wollen wir von plappernden Dialogsystemen hinters Licht geführt werden? Auf diese Fragen gibt es im Moment noch keine abschließenden Antworten. Was aber heute schon klar ist, der Turing-Test als ein Kriterium intelligenter Maschinen hat ausgedient. Wer flüssig parlieren kann, der ist noch lange nicht schlau. Das gilt für Menschen, aber mehr noch für Computer.
Das war ein Bericht von Christoph Drösser. Und das war das Wissenschaftsmagazin auf Radio SRF für diesmal. Redaktionell verantwortlich für diese Sendung ist meine Kollegin Katrin Kapretz. Die Technik hatte Serge Krebs im Griff und mein Name ist Katrin Züffel.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.